Texthäkchen-Blog.
Herzlich willkommen zum Texthäkchen-Blog im neuen Jahr, die erste Ausgabe von uns. Ich bin Frau Vorragend.
Und ich bin Yves Gillane.
Wir sind heute zu zweit hier und wir werden so ein bisschen über ein Thema reden, was quasi zu den Basics gehört, aber vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin neu und unbekannt ist, nämlich was gehört eigentlich alles dazu zum Schreiben, zur Autorenschaft, zum kreativen Input des Schriftschaffenden. Da werden wir das Ganze so ein bisschen zweiteilen. Ich würde anfangen, indem sie mit dem eigentlichen Schreibprozess beginnt. Also was gehört alles dazu, eine gute Geschichte zu schaffen? Ich werde dann zu den Nebengeräuschen der Autorenschaft da nochmal ein bisschen was sagen.
Wir sind auf das Thema so ein bisschen gekommen, beziehungsweise ich habe das vorgeschlagen, weil ich in letzter Zeit sehr viel darüber nachdenke, dass eine gute Geschichte, beziehungsweise ein guter Roman immer dann funktioniert, wenn der Autor sich selber aus der Geschichte zurücknimmt, selber auch sehr, sehr viel Hintergrundarbeit leistet, die dann aber gleichzeitig wieder verborgen wird. Also das Ziel eines Romans oder ich würde mal sagen, das Ziel eines Unterhaltungsromanes auf jeden Fall ist es, eine Illusion zu schaffen. Das heißt, der Leser liest die Geschichte und vergisst währenddessen, dass er eine Geschichte liest. Und so reagiert sein Gehirn dann auf diese Geschichte wie auf eine reale Begebenheit und produziert halt auch reale Emotionen. Und das ist das, was wir erreichen wollen. So mit Hilfe von Emotionen kann man ja dann auch gewisse Lektionen übermitteln und gewisse Ideen vielleicht auch pflanzen und sowas, dass alles auf so einer persönlichen Ebene kommt. So funktioniert Literatur am besten, weil es ist ja im Endeffekt ein Versuch der Kommunikation, die auf so einer emotionalen Ebene stattfinden muss. Ich werde jetzt am Anfang auch ein bisschen darüber reden, was für Aspekte der Autor beachten muss, um diese Illusion halt zu erzeugen, was da alles dazu gehört, was man denn so für Hintergrundarbeiten macht, die im Endeffekt in dem Roman nur oberflächlich gezeigt werden oder nur angedeutet werden, um so ein Gefühl von Tiefe auch zu vermitteln. Aber zuerst möchte ich kurz was dazu sagen, was denn diese Illusion, was die zerstört. Also wann der Leser aus dieser Geschichte rausgezogen wird und halt merkt, dass er jetzt gerade eine Geschichte liest. Also man hat es vielleicht selber schon mal gemerkt, in dem Moment, wo man merkt, okay, der Autor möchte jetzt hier mit aller Macht, dass ich so irgendwas Bestimmtes lerne oder möchte eine ganz bestimmte Sichtweise mit aller Macht durchdrücken. Und in dem Moment, wo ich das merke, wo ich merke, was die Intention des Autors ist, in dem Moment werde ich als Leser daran erinnert, dass ein Autor vorhanden ist und das ganze Gebilde dieser Illusion zerfällt halt. Weil der Leser ist natürlich ein Mensch, wir sind ja alle Menschen und wir mögen es nicht, wenn man uns offensichtlich manipuliert. Wir wollen, dass man das so geschickt macht, dass wir das nicht merken. Das ist so unser Anspruch. Wie diese Illusion geschaffen werden muss, das variiert ein bisschen. Das hängt auch mit dem Genre zusammen. Also zum Beispiel in einer Fantasy, also im Fantasy-Genre gehört sehr, sehr viel mehr Worldbuilding dazu. Also eine Schaffung von einer Welt und von gewissen Rassen und von gewissen Hintergrundgeschichten und sowas, die von den Lesern dann auch erwartet werden. Aber zum Beispiel, wenn ein Leser, der vorrangig Krimis zum Beispiel liest, einen Krimi in die Hand nimmt und dann so viel Worldbuilding vor die Nase gesetzt bekommt, den reißt das dann raus, weil er das nicht erwartet und nicht gewohnt ist. Eine Eigenart des menschlichen Gehirns, über das ich sehr gerne rede, ist, wir mögen Systeme und wir mögen Zusammenhänge und wir mögen Konsistenz und das mögen wir auch auf unterbewusster Weise. Und wenn in einer Geschichte zwischen zwei Einzelteilen zu große Sprünge passieren, dann reißt dieser innere Film, der beim Lesen entsteht und wir merken halt, okay, da ist ein Konstrukt am Werk, so. Da ist jetzt zu viel Platz dazwischen, wo ich nicht weiß, was passiert. Genau, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir gucken, dass wir den Leser dort abholen, wo er am Anfang steht, dass wir also vielleicht auch seine Realität ein bisschen einbeziehen, dass wir es am Anfang irgendwie vertraut machen, dass er sich wohlfühlt und ihn dann langsam Stück für Stück dahin führen, wo wir ihn haben wollen, sodass er gar nicht merkt, dass er geleitet wird.
Das wäre dann zum Beispiel so, wenn man als Autor oder Autorin dann in Erscheinung tritt, weil man dann zum Beispiel ellenlange Passagen über die architektonischen Besonderheiten in dieser Fantasy-Welt beschreibt, weil damit wird vorgegeben, so und so sieht's hier aus, anstatt das zum Beispiel durch die Figurenperspektive zu machen und dann diesen klassischen Infodump, wie man das ja dann in der Fachsprache nennt, oder Spiegelbeschreibung, mein absoluter Favorite, weil man anders die Figuren gar nicht beschreiben kann. Also das wäre dann zum Beispiel etwas, wo man sagt, damit wäre dann eine Illusion zerstört, weil da weiß ich, da tritt der Autor in Erscheinung und will mir dieses Wissen auf einmal vermitteln, damit es dann halt weitergeht.
Ich würde jetzt einfach mal in meinem Text weitermachen und würde ein bisschen darüber reden, was der Autor denn macht, um diese Illusion zu erzeugen. Der erste Punkt darin ist die Charakterentwicklung. Da spielt auch ganz stark das mit rein, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir halt eine Figur haben, die in sich konsistent ist. Da ist dann halt das Problem, wenn diese Figur anfängt, Dinge zu erzählen, nur damit der Autor diese Informationen in die Geschichte bekommen kann, das aber gar keinen Sinn für die Figur macht, diese Sachen zu erzählen, dann merkt der Leser wieder, okay, da ist ein Autor, der will mir was sagen und das will ich nicht. Und deswegen schweift er dann ab und merkt halt, okay, das ist jetzt gerade eine Geschichte, die ich lese. Je menschlicher diese Figur angelegt ist, desto besser können wir uns mit der identifizieren. Mit menschlich meine ich jetzt nicht unbedingt, dass es ein Mensch sein muss, sondern ich meine, dass es zum Beispiel sehr viel über Emotionen geht. Emotionen kennen wir alle, können wir uns irgendwie dran hängen und das mitfühlen. Auch über Sinne zum Beispiel, dass wir die menschlichen Sinne nehmen oder wenn wir fremde Sinne nehmen, langsam dahin führen und die mit irgendwas vergleichen, was wir kennen, dass man nicht in so eine komplett fremde Welt geworfen wird, wo man sich halt nicht auskennt. Ja, ich sehe das immer ganz gerne so ein bisschen wie ein Akt des Programmierens, also so eine künstliche Intelligenz. Man erschafft quasi eine Figur und man gibt der gewisse Regeln, die sie zu verfolgen hat und bestimmte Grundlagen, die sie halt zu dieser Figur machen, die sie ist. Das bedeutet, sie bekommt Erinnerungen, sie bekommt Glaubenssätze, Werte, Ziele und Erfahrungen und ein eigenes Weltbild. Und alles, was diese Figur erlebt, wird mit diesen Sachen abgeglichen. Und dann halt damit dann reagiert sie in Korrespondenz mit diesen Werten, die sie hat auf diese Sache. Und wenn das innerhalb des Romans zum Beispiel variiert, wenn eine Figur zum Beispiel am Anfang sagt, ich habe unglaublich Angst vor Höhen und dann zwei Seiten später aus einem Flugzeug springt mit einem Fallschirm und sich super darüber freut, dann merkt der Leser halt auch, okay, ja, nee, das stimmt nicht, da hat jetzt jemand sein Handwerk nicht vernünftig ausgeführt. Was auch hinzukommt, ist, wir machen das ja alles hinterher. Ich merke das bei mir, ich setze mich hin und dann schreibe ich Charakterbögen, seitenlang. Ich glaube, der Charakterbogen meiner Protagonistin ist 30 DIN A4 Seiten lang. Weil ich habe, na okay, da ist auch so grob der Charakter ihres Vaters mit drin. Also sind Charaktere mit drin, die keine eigenen Charaktere sind, aber für sie relevant sind, sind auch in diesem Charakterbogen. Da kommt dann noch hinzu, sobald ich das einmal geschaffen habe, muss ich das beim Schreiben auch präsent haben. Das heißt, ich muss es auch irgendwie auswendig lernen, ein Stück weit. Weil wenn ich dann schreibe und im Schreibfluss bin und ich schreibe aus Sicht dieser Figur und dann passiert ihr irgendwas, dann muss ich aus dem FF wissen, wie die Figur darauf reagiert. Sonst kann ich sie halt nicht konsistent gestalten. Und man kann ja auch nicht immer aus dem Schreibfluss rausgehen und wieder gucken, ja, was ist denn da jetzt irgendwie die Regel? Weil dann wirkt es irgendwann zu gestellt. Also das merkt der Leser auch. Es muss schon aus einem Guss sein. Das heißt, man schafft selber etwas und schult sich dann selber da drin und lernt das auswendig, um es dann anzuwenden. Ja, das ist einer der vielen großen Freuden, die wir haben als Autor. Was auch wichtig ist, ist, dass diese Charakterentwicklung, also ein guter Charakter zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eine Entwicklung durchläuft. Und diese Entwicklung muss graduell passieren. Also der kann nicht von einer Szene auf die nächste plötzlich eine wichtige Lektion gelernt und verinnerlicht und auch sich daran gewöhnt haben, weil so schnell geht das einfach nicht. So funktionieren Menschen nicht. Das heißt, wir müssen ihn Stück für Stück oder sie Stück für Stück dahin führen, dass sie am Ende dann glaubhaft ihr Weltbild verändert hat. Und da ist wieder so, wenn da zu große Abstände zwischen den einzelnen Lektionen oder Entwicklungsstufen sind, dann reißt auch wieder dieser Film. Ich finde die Metapher ganz gut. Dann ist es zu dünn gespannt und dann reißt der Film und der Autor merkt, nee, das funktioniert so nicht für mich.
Man ist ja auch ein Stück weit Architekt.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn man eine Geschichte baut. Oder Gärtner, je nach Typ. Aber
man ist erst Architekt und dann darf man Gärtner sein innerhalb dieses Gebildes, das man geschaffen hat.
Man könnte es aber auch andersrum nehmen.
Ein letzter Punkt noch zu der Charakterentwicklungssache, was auch wichtig ist, ist die Empathie. Also es ist zumindest mein Anspruch, wenn ich einen Charakter schreibe, dann möchte ich den nicht nur rational begreifen, sondern ich möchte auch durchlebt haben, also natürlich nicht selber komplett alles durchlebt, weil die machen ziemlich viel Mist mit. Aber ich möchte emotional zumindest einmal da mit denen durchgelaufen sein und wissen, wie die sich da gefühlt haben, damit ich die halt selber verstehe. So, das ist dann auch sowas, was ich mache, dass ich dann, das hatte ich letztes Mal erzählt, dass ich die komplette Erinnerung eines Charakters einmal aufschreibe, obwohl das für die Geschichte nicht relevant ist, einfach damit ich den Charakter besser verstehe. Ich würde sagen, das ist ein guter Punkt für eine Musikpause.
Okay, Yves Kellen gab Hinweise für Autoren. Jetzt muss ich mal ketzerisch dazwischen fragen. Woher weißt du das alles?
Erfahrung. Also teilweise Erfahrung. Ich schreibe ja seit 10 Jahren an diesem Roman und ich mache es erst seit vielleicht einem Jahr einigermaßen gut. Davor war halt alles nur Lehrerfahrung mit sehr vielen Fehlern und alles. Und dann habe ich angefangen, mich auszutauschen mit Leuten. Dann habe ich angefangen, Schreibratgeber zu lesen. Aber das war auch alles eher so ein Akt des Ordnens von Müllhalden an Wissen, das ich mir ohne jedes Kalkül angeeignet habe.
Willkommen zurück zu unserem Thema heute, was alles zu einer Autorenschaft dazugehört. Yves Kellen hat jetzt schon sehr wichtig referiert über die Charaktere, die helfen sollen, eine Illusion zu erschaffen, aus der wir natürlich als Lesende gar nicht rausgerissen werden wollen.
Die Charaktere sind halt wichtig, weil die sind so ein bisschen die Vehikel so für den Leser, dass der sich quasi, dass der dieser Charakter nimmt den Leser an die Hand und führt den durch die Geschichte und erlaubt den durch seine Augen zu sehen, damit der Leser das auch machen möchte und sich mit dieser Figur identifiziert und den Weg beschreiten möchte und die Arbeit auch machen möchte, die es ja auch erfordert, ein Buch zu lesen und eigene Zusammenhänge da zu erstellen als Leser. Deswegen muss so eine Figur einfach wahnsinnig gut ausgearbeitet sein. Das ist der nächste Punkt, den ich habe, nennt sich Räumlichkeit. Das ist so ein bisschen, man kennt das, man liest ein Buch und dann kommt ein Typ durch die Tür rein und legt seinen Schlüssel rechts auf die Kommode und dann geht er wieder aus der Tür raus und holt seinen Schlüssel von der Wand. Weil der Autor sich nicht die Mühe gemacht hat zu überlegen, wie ist der Raum aufgebaut, in dem die Figuren sich bewegen, wo stehen die Sachen. Ich schreibe das alles auf, wo alle Gegenstände sind, zu welcher Zeit, wer die Gegenstände mitnimmt und wo er sie dann wieder hinlegt, damit ich halt auch immer weiß, welche Gegenstände potenziell genutzt werden können in dem Moment. Das sind natürlich nicht alle Gegenstände, aber alle relevanten Gegenstände. So dass man als Autor auch so ein bisschen die Räumlichkeit schafft, dass man vielleicht so eine grobe Blaupause malt von einem Raum, in dem die Leute sich bewegen, damit man einfach weiß, wo die sich bewegen können und wo nicht und wo die Türen hinführen und was die vielleicht auch hören können von Zimmern, die nebenan sind. Zu dieser Räumlichkeit gehört auch der Aspekt, dass man so ungefähr eine Idee davon hat, wann welcher Charakter an welchem Ort ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ein Charakter einen anderen Charakter jagt. Das heißt, der will den unbedingt kriegen. Und wenn ich dann nicht eine Übersicht darüber habe, wo diese Charakter sich zu welchem Zeitpunkt befinden, weil es auch eine relativ kleine Stadt ist, dann schreibe ich mich vielleicht aus Versehen in eine Ecke, dass die zur selben Zeit am selben Ort sind und sich aber nicht sehen, was dann nicht gut funktionieren kann. Da kommen auch so Sachen rein wie so Räumlichkeit und Zeitlichkeit gehört da auch mit zu, dass ich zum Beispiel weiß, wann sind die Wochentage. Also ich habe bei mir, meine Geschichte spielt 2017. Es ist nicht relevant für die Geschichte. Ich habe es einfach für mich irgendwann mal festgelegt und habe einen Kalender an der Wand hängen, dass ich halt weiß, okay, jetzt sind 5 Tage vergangen, jetzt ist Sonntag. Vielleicht sollten die Geschäfte jetzt nicht aufhaben. Und auch, dass ich weiß, welche Tageszeit zum Beispiel ist, dass es nicht in einer Szene hell ist, in der nächsten wieder dunkel und sowas halt. Dass diese ganze Konsistenz bewahrt wird dadurch, dass ich einfach einen Raum schaffe und eine Zeit schaffe und die dann nach den Regeln unserer Physik, sofern ich die nicht innerhalb des Buches neu definiere, auch laufen und funktionieren lasse. Nächster Punkt, der wichtig ist, ist die Recherche. Je mehr Recherche man betreibt und je feiner man in die Themen reingeht und die Sachen reingeht, die man über die man schreibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den Leser abholt. Weil man kann natürlich nicht beeinflussen, wie viel der Leser, der es gerade liest, weiß über die Themen. Und in dem Moment, wo er dann merkt, okay, da ist ein Recherchefehler oder da passt irgendwas nicht zusammen, in dem Moment ist er halt auch wieder rausgerissen. Ja, in einem Krimi oder in einem Thriller zum Beispiel, wo dann auch so sehr viel Forensik mit dabei ist, da sollte man schon wissen, was man tut, einfach um diese Welt irgendwie nachvollziehbar real zu gestalten. Ich habe noch 2 Punkte und das sind ein bisschen externere Punkte als die davor. Das eine ist ein Thema, worüber ich natürlich sehr gerne rede, die eigene mentale Gesundheit. Das gehört nämlich auch zum Job des Autors. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, man schreibt die besten Geschichten, wenn man sich selber als Autor herausnimmt. Das heißt, wenn man nicht diese Geschichte schreibt, um das eigene Ego zu streicheln oder um irgendwie eine eigene ganz, ganz wichtige Meinung in die Welt rauszutragen oder irgendwie ein eigenes Erlebnis zu schaffen, nachdem man sich sehnt oder so. Weil da läuft man immer die Gefahr, dass diese Autorintention sehr deutlich hervortritt. Meine Erfahrung ist es, dass man dieses Ego am besten in Schach halten kann, wenn es diesem Ego an nichts fehlt. Also wenn man sich selber mit allem versorgt, was man hat, was man braucht und dann halt nicht sich etwas durch diese Geschichte holen muss, wofür diese Geschichte eigentlich nicht verantwortlich gemacht werden sollte. Da kommt auch der Aspekt der Kritik hinzu. So, wenn ich selber ein gutes Fundament habe und weiß, ich möchte die bestmögliche Geschichte schreiben und nicht, ich möchte eine Geschichte schreiben und dafür anerkannt und gelobt werden, dann kann ich Kritik auch annehmen. Dann kann ich auch sagen, ja, okay, das funktioniert nicht für dich und ich möchte aber, dass das für dich funktioniert. Das ist meine Intention. Du bist mein Leser und ich möchte dich berühren und dich irgendwie unterhalten und auch mit dir kommunizieren. Und das ist nicht, das hat nicht funktioniert. Und jetzt bin ich in der sicheren Situation, dass ich meine Strategie einfach ändern kann, weil mein Ziel ja immer noch erreichbar ist. Und zu guter Letzt, da wird die nette Frau Vorrang, wenn sie gleich endlich zu Wort kommt, auch ein bisschen mehr noch drüber sagen können, ist die Weiterbildung. Also man muss irgendwann an den Punkt kommen, wo man merkt, dass man eigentlich immer besser werden kann und dass man niemals genug wissen kann und dass es auch nicht schlimm ist, sondern spannend, weil man bleibt halt nicht stehen. Es ist niemals ein Job oder eine Berufung oder ein Hobby, je nachdem, wie man es betreibt, wo man dann nach 20 Jahren immer noch dasselbe macht, im besten Fall, sondern man kann sich immer weiterentwickeln und immer gucken, was es noch für Möglichkeiten gibt, indem man zum Beispiel Schreibratgeber liest. Und auch indem man sehr aufmerksam beobachtet. Man ist ja immer Autor. Man geht durch die Welt und man guckt sich um und man beobachtet Dinge und das Gehirn ist wie so eine Maschine, die nimmt das alles auf und die verspeist das dann, speist das ins Unterbewusstsein und irgendwann kommt es dann im Schreibprozess wieder hervor. Das habe ich oft festgestellt, dass ich dann plötzlich einen Aspekt, den ich im Alltag gesehen habe, in die Geschichte einbaue und das dann plötzlich gut funktioniert und ich das da verwenden kann. Dass man da auch so ein bisschen Vertrauen darauf hat, dass das Gehirn da mit einem zusammenarbeitet und man ja mit aufmerksamen Augen durch die Welt geht.
Vielleicht auch gerade nochmal zu dem letzten Punkt. Ganz schönes Beispiel, das ich mal gehört habe, ist, dass man die erste Geschichte, die man schreibt, sollte immer die schlechteste sein. Weil jede weitere Geschichte, die man dann verfasst, aus der solltest du gelernt haben, du solltest dich verbessert haben, du solltest dich weitergebildet haben und deswegen die allererste Geschichte, die man geschrieben haben sollte, sollte immer die schlechteste sein. Auch die kann auch, muss jetzt nicht natürlich direkt für die Müllhalde, also jetzt nicht gleich alle aufschreien, sondern sie kann schlechter sein als die, die danach kommen. Wenn es andersrum ist, dann hat man was ganz falsch gemacht.
Ja, man sagt ja auch, eine der wichtigsten Lektionen ist zu lernen, schlecht zu schreiben.
Ja, ich gehe jetzt auf einen ganz anderen Punkt ein, was den Schreibprozess angeht. Und das ist sind all die Nebengeräusche, die neben dem Schreiben eigentlich so angesagt sind. Vor allen Dingen, wenn man die modernere Autorenschaft heute berücksichtigt. Also früher hat man einfach nur an der Schreibmaschine was geschrieben und es weggeschickt und dann haben sich andere Leute darum gekümmert. Heutzutage gehört da noch viel, viel mehr dazu. Ich habe dann zum Beispiel den Punkt des Networking mal reingenommen in diese Liste. Und zwar ganz wichtig ist, dass heutzutage das Schreiben keine Einzeldisziplin mehr ist. Natürlich denken wir uns alleine die Geschichten aus, natürlich schreiben wir sie auch am Schreibtisch alleine, aber es ist bei weitem nicht mehr so, dass man sich nicht mit anderen austauscht. Auch Goethe und Schiller haben untereinander Briefe geschrieben und sich bereichert und das sollten wir vielleicht mal ein bisschen mehr in den Fokus stellen, dass das nicht so schlimm ist. Sebastian Fitzek hat vor einigen Jahren auf der Leipziger Buchmesse in seiner Eröffnungsrede der Autorenrunde auch gesagt, dass man dieses Konkurrenzdenken aus der Autorenschaft rauskriegen muss. Auch wenn man Wettbewerb betreibt, wer verkauft die meisten Bücher? Aber es ist keine Bereicherung für die Leute, die sie schreiben, sondern die Bereicherung sind die anderen und der Austausch mit diesen anderen. Und daher ist dieses Networking gerade auch unter Schriftschaffenden ganz, ganz wichtig. Genau, weil man die Leute wissen einfach, das ist die Baustelle, an der ich auch schon war, ich habe das so und so rausgeschafft. Ich habe einen kreativen Austausch, ich kann mir Tipps holen, ich habe einen Support von Leuten, die haben es schon mal gemacht. Das kann nur gewinnbringend sein, wenn man da das Konkurrenzdenken mal rausnimmt. Natürlich ist das jetzt auch nicht nur unter den Schriftschaffenden so, dass man networken sollte, sondern man sollte dann auch gucken, dass man gleichzeitig mit anderen Dienstleistern in Kontakt tritt, sprich Grafikdesigner, Lektoren und Lektorinnen, Verlage, die man zum Beispiel auf Messen kennengelernt hat und. Also nicht schüchtern sein, auf die Leute zugehen, weil das alles ein ganz, ganz großes Miteinander ist und kein ganz großes Gegeneinander. Und man gewinnt nur, wenn man die anderen quasi auch mal einlädt oder sich von den anderen mal einladen lässt. Also es ist oftmals verbreitet, dass man sagt, okay, wir müssen da jetzt irgendwie miteinander konkurrieren, aber das Miteinander ist wesentlich fruchtbarer als das Gegeneinander, weil man dann nur noch aus einem toxischen Antrieb heraus Geschichten schreibt, nämlich um besser zu sein als die anderen. Dabei ist das Glückssache, besser zu sein als die anderen, gerade in der Verlagswelt. Es gibt große Autoren und Autorinnen, die Bücher schreiben, wo ich sage, das könnte ich besser. Sie haben halt einfach nur das Glück gehabt. Und ich muss aber nicht mit denen in Konkurrenz treten, weil wir uns auf ganz anderen Ebenen bewegen. Und das ist viel gesünder, dann zu sagen, wir machen ein Miteinander daraus als ein Gegeneinander. Und man hat auch einen Nutzen davon tatsächlich.
Texthäkchen-Blog.
Frau Vorragend von den Texthäkchen gibt nun weitere Hinweise für Autorinnen und Autoren.
Ein anderer Nutzen, den man dann neben dem Schreiben noch hat, ist, wie du auch schon sagtest, die Kritik. Da muss man sich natürlich dann immer umgucken, von wem hole ich mir denn diese Kritik? Und das sollte ich auch schon während des Schreibprozesses tun, mir da die richtigen Leute suchen und dann anfragen, ich habe hier eine Geschichte, hast du Interesse daran, die zu lesen? Das sollten vielleicht nicht immer nur Leute sein, die die Expertise besitzen. Also sie müssen jetzt nicht unbedingt selber schreiben oder selber schon 1000 andere Bücher gelesen haben. Es reicht auch manchmal, wenn es Leute sind, die ein, zwei Mal im Jahr ein Buch aufschlagen. Was ich allerdings immer so als ganz kleinen Tipp mitgebe, ist, fragt nicht die allerbesten Freunde und die Familie. Also, so lieb die das auch immer meinen, sie sind entweder nicht kritisch genug oder zu kritisch. Also es gibt dann keine konstruktive Kritik. Es ist dann einfach immer nur Bauchpinselei oder es ist gleich vernichtend. Du bist einfach total schlecht. Also vielleicht nicht, wenn man natürlich das Glück hat und es gibt solche Familienmitglieder oder Freundesmitglieder, ist das schön. Aber in der Regel würde ich die lieber woanders suchen. Es gibt für diverse Schreibforen, wo man dann Testleser organisieren kann. Man kann auch in Facebook-Gruppen fragen und. Also da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Dann einer meiner Lieblingspunkte, der auch so ein bisschen bei dem mitspielt, was Eve auch vorhin gesagt hat, was so die Konsistenz von der Geschichte angeht. Man hat als Autor oder Autorin irgendwann nicht mehr den Blick dafür. Man kann natürlich gucken in der Vorarbeit, dass das alles gut funktioniert. Wenn man die Schritte beachtet, die Eve auch vorhin genannt hat, dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber man übersieht trotzdem immer irgendetwas. Und da ist das Lektorat das Wichtigste überhaupt. Man darf daran nicht sparen. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man im Selbstverlag das Ganze rausbringen möchte. Eine großartige Autorin aus dem amerikanischen Self-Publishing-Bereich, Jenna Morecki heißt die, die macht auch YouTube-Videos und gibt da auch ganz, ganz viele Schreibtipps. Sie hat ein sehr schönes Beispiel mal dafür genannt, wie das eigentlich ist, wenn man aufs Lektorat verzichtet. Weil man dann nämlich ein unfertiges Produkt auf den Markt wirft und dafür aber den vollen Preis verlangt. Und wir würden auch niemals zu einem Bäcker gehen und da den vollen Preis für ein Brötchen bezahlen und bekommen von dem Eier und Mehl in die Hand gedrückt und die Bitte macht den Rest zu Hause. Würde genauso wenig funktionieren. Warum also beim Lektorat dann sparen? Es gibt nämlich Sachen, die im Buch nicht fertig sind, die dann durch das Lektorat ausgebügelt werden oder durch das Korrektorat, die dann grammatikalische Fehler und Satzzeichen und so weiter kontrollieren. Daran spart man nicht. Es ist das Teuerste, wenn man das im Selbstverlag mit rausbringt. Also es ist schon wirklich finanziell nicht ohne. Aber es ist jeden Cent wert und man sollte das den Leser und Leserinnen zumuten, dass man ihnen ein fertiges Buch präsentiert, vor allen Dingen, wenn man dafür Geld verlangen möchte. Der nächste Punkt wären Veranstaltungen. Da hatte Eve ja schon gesagt, Thema Weiterbildung, immer ganz wichtig. Auch für Autoren und Autorinnen gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir werden sicherlich noch im Laufe des Jahres, wenn die Leipziger Buchmesse ein bisschen näher kommt, darüber sprechen. Denn wir werden auf der Autorenrunde der Leipziger Buchmesse sein. Das ist eine Tischrunde, bei der verschiedene Themen in kleinen Runden angesprochen werden, die das Thema Autorenschaft eigentlich auch abdecken. Ganz unterschiedliche Sachen von Charakterbildung bis Verträge für Verlage, Agenturen etc. Und das wäre dann zum Beispiel eine dieser Möglichkeiten, die man dann auch nutzen sollte, um sich dann weiterzubilden. Auch da, vor allen Dingen, wenn man das Ganze selber gestaltet. Der Verlag mag das vielleicht dann noch ein bisschen aufbereitet den Autoren und Autorinnen zur Verfügung stellen. Aber natürlich ist auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen selber organisiert, zum Beispiel Lesungen veranstaltet, um die Sichtbarkeit der eigenen Geschichte oder der eigenen Marke ein bisschen zu fördern. Und Veranstaltungen wie zum Beispiel Autorenstammtische, um dann halt zu networken, ist dann immer ganz gut, dass man sich da austauscht. Ein weiterer großer Punkt, da bin ich auch über die Leipziger Autorenrunde zu einem sehr schönen Begriff gekommen, nämlich der Authorpreneur, eine Mischung aus Entrepreneur und Autor, der das quasi alles zusammenfasst, dass der Autor oder die Autorin heutzutage auch ein Unternehmen ist. Selbst wenn man da ganz alleine ist und man hat keine Belegschaft von 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, man ist ein Unternehmen. Das heißt, man unterliegt bestimmten Gesetzen und Anforderungen, um halbwegs erfolgreich zu sein, heutzutage in der Marktwirtschaft sowieso. Da muss man dann auch gucken, dass man da fit bleibt. Und da habe ich dann zum einen das Marketing. Früher war es so, dass man im Verlag einfach unterwegs war. Der Verlag hat alles gemacht, Werbung geschaltet in Zeitungen, Radio etc. Man hat quasi nur noch das Gesicht. Und heute ist das alles ein bisschen anders. Begriff Outsourcing. Die Verlage wollen das auch nicht mehr so machen, weil ein Experte oder eine Expertin für Marketing relativ teuer ist. Da kann man das doch Ganze einfach an die weiterleiten, die die Geschichten eh geschrieben haben. Die wissen auch am besten Bescheid, also können sie das Marketing dann auch übernehmen. Da ist es oft so, gerade bei etwas kleineren Verlagen, dass dann Werbemittel zur Verfügung gestellt werden, die werden auch bezahlt, aber das Ausrichten der Gewinnspiele, das Teilen dieser besonderen Inhalte und so weiter, das liegt dann alles dann noch in der Hand der Autorin oder des Autors. Der Verlag kümmert sich dann nicht mehr so viel drum. Und da muss man dann natürlich gucken, wie mache ich denn Marketing? Also auch da Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen und dann ein bisschen das Einmaleins des Marketing lernen. Genau, gerade beim Self-Publishing, da hat man dann keinen Verlag, da muss man sich dann komplett um alles kümmern. Und da ist es dann nochmal ganz, ganz wichtig, auch auf solche Sachen wie Finanzierung und so weiter zu achten. Womit wir dann quasi auch zum nächsten Punkt kommen, Finanzen und Recht. Super trockenes Thema für die allermeisten Menschen, weil keiner gerne Steuern oder sowas macht. Aber da muss man dann auch immer aufpassen bei Besonderheiten. Man muss dann schon gucken, wie verändern sich die Steuer durch Einnahmen, durch Bücher? Brauche ich einen Steuerberater? Wäre das sinnvoll, Unternehmensberater einzuschalten? Was ist das Sinnvolle bei einer Gage für eine Lesung? Wie sollte ich die Preise berechnen? Buchpreisbindung ist dann noch das Einfachste, aber es ist halt auch nur dann das Werk, was dann verkauft wird. Natürlich sollte man dann auch noch Bescheid wissen über ganz einfache Sachen wie einfache in Anführungsstrichen, Vertragsrecht, Nutzungsrecht, Urheberrecht. Immer ganz gut, dann da einen Rechtsbeistand zu haben, der dann ansprechbar ist, weil die wenigsten Menschen eine juristische Ausbildung genossen haben und man natürlich auch keine Fehler machen möchte, wenn man sich dann vermarktet, die einem dann nachher irgendwie viel Geld kosten. Dann muss man natürlich auch gucken, wie finanziere ich das Ganze. Also klassischerweise haben wir alle noch einen Job, wo wir uns das Ganze nebenbei leisten können. Aber wenn wir dann irgendwann an dem Punkt sind, wo wir sagen, wir wollen das Vollzeit machen, dann kann es nie schaden, ein, zwei Nebeneinnahmen zu bekommen. Und da gibt es dann die etwas moderneren Möglichkeiten des Crowdfunding und des Patreon. Also monatliche kleine Beträge, die dann durch die sogenannten Patreons gezahlt werden, um dann Künstler zu unterstützen. Und das sind alles so Sachen, die quasi so Nebengeräusche sind, die man sich neben dem Schreiben gut aneignen kann. Also gerade das Marketing sollte nie die letzte Konsequenz sein, sondern immer schon während des Schreibprozesses mit dem Blick auf Veröffentlichung schon in Angriff genommen werden. Sprich, hab einen Instagram-Account, lade da regelmäßig Content hoch, erzähle über deine Geschichte. Dann bist du auch für die Verlage interessanter, weil du hast eine Reichweite. Du hast einen potenziellen Kundenstamm, den der Verlag bedienen kann. Und das ist dann von großem Vorteil.
Danke. Der Texthäkchen mit Informationen, Hinweisen und Tipps für Autoren, inhaltlich und berufspraktisch. Vielen Dank. Ich staune immer wieder, wie er das aus dem Ärmel schüttelt. Vielen Dank.
Danke.
Für diese vielen Dankeschön. Informationen.